Wir tauchen wieder ein in die Schönheit des katholischen Glaubens. Was passiert nach dem Tod und wie kann ich meinen Verstorbenen, meinen lieben Vorfahren oder Freunden helfen, die schon im Jenseits sind? Zunächst einmal nach dem Tod passiert Folgendes. Denn die Seele des Menschen erscheint vor Gottes Angesicht und erkennt sich in seinem Licht, wie sie ist. Das heißt, sie sieht um Wir tauchen wieder ein in die Schönheit des katholischen Glaubens. Aus gegebenem Anlass, nämlich des 2. November, des Allerseelentages, stellen wir uns die Frage, was passiert nach dem Tod? Und ich erkläre euch, wie man den Toten helfen kann. Zunächst einmal die erste Frage. Wenn wir sterben, dann erscheinen wir vor Gottes Angesicht zum sogenannten persönlichen Gericht. Das heißt, die Seele trennt sich vom Leib, der Leib geht den Weg alles Irdischen, also natürlicherweise zerfällt er mit der Zeit, verrottet, bis er dann einmal beim jüngsten Tag wieder mit der Seele vereinigt wird. Wir glauben ja auch an die Auferstehung des Fleisches. Die Seele hingegen, sie erscheint vor Gottes Angesicht und erkennt sich selbst ganz und gar. Gewissermaßen erfährt sie die Wahrheit über sich. Sie kann weder andere noch täuschen, noch sich selber. Das heißt, sie erkennt sich, es ist eine vollkommene Selbsterkenntnis. Nun ist es so, dass die Seele natürlich mit all ihrer Geschichte sozusagen vor Gott hintritt und er die reine Güte, die absolute Vollkommenheit und seine vollkommene Allmacht, er lässt die Seele erkennen, wie es um sie steht. Das bedeutet also, dass wir keine Ausflüchte mehr haben, dass wir uns auch keine Masken mehr aufsetzen können, sondern dass wir praktisch blank dastehen, das Gute erkennen, das wir getan haben, ohne uns vielleicht sehr dessen bewusst zu sein, aber auch das Schlechte. Dieses persönliche Gericht ist sozusagen diese Selbsterkenntnis und das dringende Bedürfnis der Seele, das unabdingbare Bedürfnis der Seele, sofern sie nicht verdammt ist zur Hölle, weil sie sich in ihrem Leben zu sehr gegen Gott aufgelehnt hat. Das Bestreben der Seele ist also, dass alles von ihr genommen wird, dass alles von ihr abfällt, dass sie von allem gereinigt wird, was sie daran hindert, in die vollkommene Liebe und Güte Gottes einzutreten. Das ist für uns vielleicht schwer vorstellbar, aber man könnte dieses Bild verwenden, wenn ich auf eine Einladung gehe und darauf komme, dass meine Kleidung irgendwie verschmutzt oder kaputt ist, dass ich dann unbedingt etwas Passendes schnell noch suche, beziehungsweise versuchen werde, diesen Makel zu kaschieren oder wegzubekommen am besten noch. Die Seele also erkennt Gott und will nichts anderes als zu Gott, weil Gott so gut und so schön ist, erkennt aber auch, in diesem Zustand geht das nicht. Und dann tritt die Seele in diesen Reinigungsprozess ein, der volkstümlich auch Fegefeuer genannt wird. Warum? Weil die Seele wie durch Feuer hindurch gereinigt wird. Das wissen wir aus der Heiligen Schrift und auch einige Heilige, die besondere Einblicke erhalten haben durch Visionen, beschreiben genau das. Das heißt also, die Seele wird gereinigt, wird befreit von dieser Altlast. Theologisch kann man sagen, dass die Seele auch der Gerechtigkeit Gottes Genüge tut, weil es ja nicht vollkommen wurscht ist, was wir machen auf Erden. Es ist ja nicht einfach nur egal, weil Gott so lieb ist, sondern Gott gibt den Menschen die Freiheit, das Gute zu wählen oder das Schlechte. Und alles, was der Mensch tut oder auch lässt, alles, was er denkt und was er will, hat entweder diese Neigung tendenziell zum Guten oder zum Schlechten. Alles hat einen Wert oder möchte man sagen, ein Unwert, wenn es schlecht ist. Nachdem Gott also den Menschen die Freiheit gegeben hat und sein Handeln wertig sein lässt, es also nicht egal ist, was ich tue, zeitigt dieses Handeln auch gewisse Folgen. Und das ist, wenn man es jetzt ganz vereinfacht ausdrücken möchte, diese Gerechtigkeit, die Gott ja auch walten lässt durch sein Gericht. Das Gute wird belohnt und das Schlechte wird bestraft. Das sind sozusagen die Sündenstrafen. Jetzt gibt es allerdings eine Möglichkeit, dass man seine Position vor diesem persönlichen Gericht Gottes verbessert, nämlich dass man möglichst häufig sich vor sein eigenes Gericht stellt, also mit sich ins Gericht geht, und sich die Frage stellt, wie war mein Handeln? Was ist, was ich vielleicht bereuen sollte, wo ich Gott oder auch andere Menschen um Vergebung bitten sollte. Nicht oder, sondern und in dem Fall, ja? Weil ich mich ja, wenn ich mich gegen den Menschen versündige, auch gegen Gott versündige. Das ist auch der Grund, warum zu Beginn jeder Messe und vor dem Schlafengehen alle Geistlichen, die das Stundengebet verrichten, also die ganzen Gebete vollziehen, zu denen sie sich durch die Weihe oder durch die Aufnahme in Orden verpflichtet haben, dass sie zu Beginn dieses Abendgebetes also auch das Schuldbekenntnis beten, um in diesen Zustand der Reue zu gelangen, um Gott um Vergebung zu bitten, weil die Reue uns schon vor dem Schlimmsten bewahrt. Also auch eine ganz schlimme Sünde, wenn ich sie zumindest bereue, dann wird Gott mir auf jeden Fall so weit vergeben, dass ich nicht in die Hölle komme. Wenn ich allerdings meine Sünden nicht bereue, dann habe ich mega schlechte Karten. Deshalb mein erster Tipp heute für euch, am besten das genauso machen, also vor dem Schlafen gehen, weil man weiß ja nicht, ob man wieder aufwacht. Die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht nicht ganz gering, aber trotzdem, dass man die Reue in sich erweckt. Das heißt, dass man sagt, lieber Gott, ich habe heute Dinge getan oder unterlassen, die deinem göttlichen Willen widersprechen. Und das tut mir leid. Das ist mal das Wichtigste. Dann natürlich der nächste Schritt bedeutet, dass ich zur Beichte gehe. Dass ich also sakramental die Lossprechung von meinen Sünden empfange. Zur Beichte habe ich ein eigenes Video gemacht, das könnt ihr euch anschauen. Oder auch einmal erklärt, wie das funktioniert und welche Fehler man vermeiden sollte beim Beichten. Die Beichte ist jedenfalls ein fundamental wichtiger Schritt, um meine Seele wieder in Ordnung zu bringen. Um die Verzeihung Gottes wirklich zugesprochen zu bekommen. Allerdings wird durch die Reue und durch die Beichte nur die Sünde als solche vergeben. Die ausgleichende Gerechtigkeit Gottes bleibt aber bestehen, beziehungsweise auch das, was wir Sündenstrafen nennen. Diese wiederum kann die Seele auch loswerden. Gott sei Dank haben wir die Heilige Kirche, sie ist ja die Verwalterin der Gnaden und die Lehrerin der Völker und auch der einzelnen Menschen. Nachdem also Jesus ihr die Bind- und Lösegewalt übertragen hat, glauben wir als Katholiken fest daran, dass die Kirche uns helfen kann, wie so eine Versicherung, für uns einzutreten, um den Schaden wieder gut zu machen. Da wieder ein Bild, man kann sagen, wenn ich jetzt ein Haus anzünde, sei es jetzt mutwillig oder aus Versehen, dann ist das Haus, wenn es mal abgebrannt ist, fort. Der Besitzer dieses Hauses kann natürlich sagen, gut, ich verzeihe dir, ich bin ja nicht mehr gram und böse, das Haus bleibt aber dadurch vernichtet, trotz allem. Ja? Es ändert sich nicht, es steht nicht plötzlich wieder da. Wenn jetzt eine Versicherung eintritt, dann wird das Haus wieder aufgebaut. Das heißt also, durch das Gut, das in der Versicherung gesammelt ist, durch das, was andere und auch ich selber eingezahlt haben, dadurch wird der Schaden wieder gut gemacht. Dieses Bild soll veranschaulichen, dass die Kirche ja als Verwalterin auch der Gnaden aus all den guten Taten, die die Menschen und natürlich auch Jesus Christus jemals getan haben, vor allem auch die Heiligen, die bekannten und die unbekannten Heiligen, dass da sich so viel Gutes angesammelt hat, dass uns auch diese Sündenschuld vergeben werden kann. Das nennt man dann den vollkommenen Ablass. Ja, den Ablass gibt es noch. Jetzt müsst ihr sehr stark sein, wenn ihr glaubt, das sei eine mittelalterliche Erfindung und hätte sich überholt. Vollkommener Unsinn. Den Ablass gibt es noch und die Kirche verteilt ihn noch, wenn man gewisse Bedingungen erfüllt. Und jetzt kommen wir dazu, wie man also sowohl sich selber helfen kann, als auch den Verstorbenen, an die wir ja besonders am 2. November und in der folgenden Woche dann denken und für die wir beten. Denn wir sind der Überzeugung, dass wir auch etwas Gutes für die Toten tun können, die noch nicht ganz bei Gott sind, die nicht in der Hölle sind, aber auch noch nicht ganz bei Gott, sprich im Fegefeuer. Wie kann man also diesen Ablass gewinnen? Oder um im Bild zu bleiben, wie kann man die Versicherung aktivieren? Für den Ablass sind 5 Bedingungen erforderlich. Zunächst einmal muss ich zur Beichte gehen. Und natürlich muss die Beichte gültig sein, das heißt, ich muss alle schweren Sünden ehrlich bekennen. Zum Zweiten muss der Christ, der den Ablass gewinnen möchte, sei es für sich oder auch für Verstorbene, muss dieser Christ, dieser Katholik in dem Fall, den Vorsatz fassen, nicht wieder zu sündigen. Jetzt kann man sagen, wie absurd ist das denn? Jeder Mensch sündigt, und wenn wir ehrlich sind, stimmt das auch. Auch der beste Vorsatz wird uns nicht daran hindern, das zu tun. Aber denken wir daran, was Jesus immer wieder sagt, wenn er Menschen heilt. Er sagt sehr oft, geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Wusste Jesus nicht, mit wem er spricht? War ihm nicht klar, dass es schwache Menschen waren wie du und ich, die halt durch die Erbsünde geschwächt doch auch leider die Neigung haben, manchmal eher das Schlechte als das Gute zu tun. Oh ja, das wusste Jesus. Das weiß er auch nach wie vor. Und er hat es trotzdem gesagt. Er hat es nicht nur zu den Leuten gesagt, die er angesprochen hat, sondern er sagt es auch zu dir und zu mir. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Das heißt, Jesus gibt uns ein Ideal. Er sagt, gib dich nicht zufrieden mit der Mittelmäßigkeit. Hab ein Ziel, auf das du hinarbeitest, und setze alles daran, dass du dieses Ziel erreichst. Und tatsächlich, jeder von euch wird es bestätigen können, wenn man sich ein Ziel nur fest ins Auge fasst und die Mittel anwendet, um dieses Ziel zu erreichen, dann mag man dieses höchste Ziel vielleicht nie erreichen, aber man kommt diesem Ziel immer einen Schritt näher, immer ein Stückchen weiter. Das wollte Jesus erreichen. Und deshalb sagt die Kirche auch, sollte man regelmäßig diesen Vorsatz fassen, nicht wieder zu sündigen. Also das war der zweite Punkt. Der erste Punkt, ich erinnere nochmal daran, war die Beichte. Der dritte Punkt ist, dass man die heilige Kommunion empfängt. Die kann man ja auch nur empfangen, wenn man im Stand der Gnade ist. Sprich, wenn man sich eine schwere Sünde vorzuwerfen hat, dann muss sie ja sowieso gebeichtet werden. Das ist also der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist, dass man auf die Meinung des Heiligen Vaters betet. Was bedeutet das? Dass man ein Gebet verrichtet, das ist üblicherweise ein Vater Unser, ein gegrüßet seist du Maria und dann Ehre sei dem Vater, also sehr kurz, dass man betet, dass die Bete und Gebitten Bitten unseres, kann man fast sagen, hohen Priesters, dessen, der Stellvertreter Jesu auf Erden ist, dass diese Gebete erhört werden. Das heißt, wir stärken dem Papst den Rücken mit unserem Gebet. Das sollen wir also auch tun, auch um unsere Gemeinschaft auszudrücken, aber auch um unser Gebet zu vereinigen in ihm, der diese symbolische Einheit darstellt. Und dann kommt immer etwas, das je nach Anlass unterschiedlich ist, um den vollkommenen Ablass zu gewinnen. Jetzt in diesen Tagen von aller Seele bedeutet das, dass ich vom 1. bis zum 8. November einen Friedhof besuchen soll, wenn ich das jeden Tag machen möchte. Ja? Also das heißt, ich kann jeden Tag einen vollkommenen Ablass gewinnen. Ich muss nicht jeden Tag beichten, sondern eine Beichte gilt vor- und rückwirkend, circa eine Woche. Kommunion und so weiter allerdings schon jeden Tag. Und die Abkehr von den Sünden und so weiter und so fort. Also ich soll dann noch einen Friedhof besuchen und dort für die Verstorbenen beten. Da kann man Vater Unser, ein gegrüßtes Maria machen oder auch ein freies Gebet, ganz wie man möchte. Aber man soll für die Verstorbenen ganz einfach beten. Das ist eigentlich wunderschön, was die Kirche dort eingerichtet hat. Wir können also 8 Tage lang hindurch diesen vollkommenen Ablass sehr billig erreichen. Und wenn ihr keinen Friedhof in der Nähe habt, was ja möglich ist, dann genügt eigentlich schon eine alte Kirche, weil die meisten alten Kirchen sind auch Grablegen von irgendwelchen Personen. Sei es vom Klerus, der dort gedient hat, sei es von Persönlichkeiten, die sich dort haben beerdigen lassen. Also so schwer ist das dann gar nicht. Und auf der anderen Seite, ich meine, so weit weg wird der nächste Friedhof auch nicht sein. Und es ist sehr schön, dass wir an die Verstorbenen denken und uns bewusst sind, sie leben ja. Ja? Die sind zwar tot für diese Welt, der Körper ist zerfallen, aber ihre Seelen leben ja. Und sie sehnen sich nach der Hilfe von uns, die wir auch Teil ihrer Familie sind, weil wir Gläubige bilden eine Familie. Es ist der triumphierende Teil der Kirche, der im Himmel ist, die sogenannte triumphierende Kirche. Dann gibt es die sogenannte leidende Kirche, also die Verstorbenen, die noch leidet an den Folgen ihrer Sünden, die noch ihre Sündenlast abzutragen hat. Und wir sind die sogenannte streitende Kirche, nicht weil wir uns gerne über andere oder mit anderen ärgern, sondern weil wir kämpfen, streiten ist kämpfen, weil wir noch gegen das Böse kämpfen. Die Verstorbenen können für sich selber nichts mehr tun. Wir aber, wir können ihnen helfen, dass diese Reinigung schneller vollzogen wird, weil wir also aus dieser Versicherung schöpfen, die sich durch die vielen Gnaden, die sich angesammelt haben, durch die Verdienste der Christen der vergangenen Zeiten und auch der heutigen angesammelt haben. Wir sehen also, die Kirche ist eine große Familie. Die Toten sind nicht einfach nur noch in unseren Gedanken, unseren melancholischen Erinnerungen oder auf alten, vergilbten Fotos gegenwärtig, sondern sie sind wirklich und real. Sie brauchen unsere Hilfe und wir zeigen ihnen unsere Liebe, indem wir also für sie beten und jetzt gerade in diesen Tagen diesen vollkommenen Ablass gewinnen. Übrigens könnt ihr damit schon am 1. November beginnen, ab 12 Uhr, weil wir ja, das haben wir von den Juden übernommen, immer schon den Folgetag eigentlich am Vorabend, und der beginnt um 12 Uhr sozusagen, schon starten lassen. Also das können wir schon morgen, falls ihr heute noch schaut, oder ansonsten eben am 1. November schon starten, ab 12 Uhr, indem ihr eine Kirche besucht. Ihr müsst ja noch nicht auf den Friedhof gehen, da reicht schon noch die Kirche, weil es Allerheiligen ist. Und ein Vater Unser, eingegrüßet seist du Maria, betet, Ehre sei dem Vater, also dann dort. Jetzt springen wir noch mal ganz kurz zurück, wie sich diese Reinigung der Seelen vollzieht im Fegefeuer. Da beziehe ich mich in besonderer Weise auf eine Heilige, die heilige Katharina von Genua, die also diese besonderen Einsichten und Visionen gehabt hat. Sie sagt also, in dem Moment, wo die Seele Gott erblickt in all seiner Macht und Schönheit, versinkt sie fast vor Scham, weil sie erkennt, ich bin seiner Gegenwart nicht würdig, ich kann in diesem Zustand nicht bei ihm sein. Ja? Und sie sehnt sich nach nichts anderem mehr als nach der Reinigung, nach der Vollkommenheit, die ihr nur dieser Reinigungsort, das Fegefeuer, bieten kann. Sie beschreibt die Seele wie ein Goldklumpen, der mit einer dicken Schicht von Rost umhüllt ist. Jetzt ist das natürlich naturwissenschaftlich nicht ganz, das Bild nicht ganz korrekt, aber das möge man ihr nachsehen, nachdem sie in der frühen Neuzeit gelebt hat. Also wie ein Goldklumpen, der also ganz zu ist mit Schlacken, sagen wir. Ja. Und die müssen weggebrannt werden. Das tut irrsinnig weh. Sie sagt, das Leiden einer Seele aufgrund der Sünden, die sie begangen hat, die sie hoffentlich gebeichtet hat, aber die ja noch nicht sozusagen in ihrer Sündenstrafe nachgelassen sind, diese Reinigung schmerzt. Sie sagt, der Schmerz ist unermesslich groß. Und sie sagt, es gibt keinen Schmerz auf Erden, der dem Schmerz der Seelen in der Reinigung ähnelte. Aber auf der anderen Seite, die gute Nachricht, sie sagt, auf der anderen Seite ist die Freude enorm, weil die Seele beim persönlichen Gericht schon Gottes Anblick genießen durfte und wusste, wofür sie das alles durchmacht. Sie weiß, sie ist gerettet, sie wird einmal in den Himmel kommen und selig sein. Das heißt also, eine enorme Freude erfüllt die Seele gleichzeitig. Sie sagt, es gibt auf Erden keine Freude, die der Freude im Fegefeuer gleichkäme. Mit der fortschreitenden Reinigung, so hat sie gesehen, wird auch der Schmerz größer. Man kann das vielleicht vergleichen. Stellt euch vor, ihr habt einen sehr geliebten Menschen und die steht an einem Flussufer und der andere geliebte Mensch auf der anderen Seite des Flusses, und der Fluss ist sehr, sehr breit. Nehmen wir die Donau, die ist sehr breit, zumindest hier in Wien. Und wenn ihr also auf der einen Seite steht und der andere auf der anderen Seite, ich glaube kaum, dass der einen hört, wenn man ruft. Ich glaube es kaum. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich glaube nicht. Jedenfalls nehmen wir an, ihr hört ihn nicht. Selbst wenn ihr ihn hört, ihr könnt ihn kaum verstehen. Ja, aber ihr könnt ihn sehen. Ihr erkennt die Person am Gang. Ihr könnt grob also die Gesichtszüge erkennen. Ihr wisst, es ist diese Person. Und wir sind irgendwie gar nicht so weit voneinander entfernt, aber ein tiefer, gefährlicher Fluss ist zwischen uns. Also da durchzuschwimmen ist so hochgefährlich, das lassen wir lieber. Ja. Jetzt geht man also diesen Fluss immer weiter bergauf. Und natürlich, Flüsse werden üblicherweise, also in Richtung der Quelle, tendenziell zumindest schmäler. Das heißt also, die Nähe nimmt immer mehr zu. Irgendwann könnt ihr die Stimme des anderen schon sehr gut, viel besser hören. Ihr könnt euch schon was zurufen. Das heißt, eure Freude wird wachsen. Ihr kommt einander näher, aber der Schmerz auch, weil ihr seid immer noch getrennt. Jetzt habt ihr schon so lange Zeit die Trennung erdulden müssen und sie wird weiter fortdauern. Ihr wisst, es ist noch sehr, sehr weit bis zur Quelle des Flusses. Und jedenfalls, also ihr geht voran und voran. Und auch an schmalen Stellen kann ein Fluss sehr reißend sein. Ihr wisst, ihr müsst bis zur Quelle vorgehen, um die Person zu treffen. Es nehmen also Leid und Freude zu, bis dann die Wiedervereinigung geschieht. So in etwa kann man das vielleicht sehen, auch bei der Reinigung der Seelen im Fegefeuer, dass also je näher man diesem glückseligen Ziel kommt, umso stärker wird die Freude und so ärger wird der Schmerz. Wie gesagt, das kann verkürzt werden durch den vollkommenen Ablass, den wir eigentlich für uns selber gewinnen. Man kann jetzt also nicht sagen, ich gewinne den vollkommenen Ablass, die Versicherung. Ich erinnere nochmal daran, man kann nicht sagen, ich wende das irgendeinem anderen zu, sondern die Versicherung ist immer auf die Person geschrieben. Aber wir können Gott bitten, und das tut die Kirche gerade in diesen Tagen des November, vom 1. bis zum 8. in besonderer Weise, dass wir Gott bitten, den vollkommenen Ablass, den wir gewinnen, einer verstorbenen Person zuzuwenden. Kann ich jetzt nur Personen nehmen, die ich kenne? Natürlich kann ich das, muss ich aber nicht. Ich kann auch sagen, lieber Gott, ich möchte diesen vollkommenen Ablass, den ich heute gewonnen habe oder gewinnen werde, den möchte ich einer unbekannten Seele zuwenden. Einem Menschen, an den niemand mehr denkt, für den niemand mehr betet, an den sich niemand mehr erinnern kann. Und davon wird es unzählige im Fegefeuer geben. Weshalb es ja auch so ist, dass wir oft auch die anderen bitten sollten, gerade wenn wir vielleicht ahnen, dass das irdische Ende irgendwie vor der Tür steht, für uns zu beten, wenn wir gestorben sind. Es ist nichts verrückter und nichts trauriger eigentlich, wenn wir so tun, als wären unsere lieben Verstorbenen, waren sie auch noch so gut, ganz sicher beim lieben Gott im Himmel sind. Was gibt uns die Sicherheit? Wie kann ich davon ausgehen, dass der andere Mensch vollkommen mit dem Willen Gottes vereinigt war? Das mag vorkommen, Aber das ist höchst selten, dass eine Person, die den Schritt in die Ewigkeit antritt, so mit Gott vereint ist, dass sie nichts anderes will, als Gott will und nichts anderes ablehnt, als was Gott ablehnt. Das ist so selten, dass wir eigentlich davon ausgehen können, die meisten Menschen, die gerettet sind, sind noch im Fegefeuer. Und dementsprechend sollte man also auch nicht so reden, ja, der oder die ist bestimmt beim lieben Gott. Nein, das ist eine falsche Freundlichkeit. Nein, wir beten für die Verstorbenen und bitten Gott, dass er ihr Los verkürze, dass er die Reinigung also schneller vollende und dass er ihnen aus den Gnaden der Verdienste so vieler Menschen, der Heiligen, ich sage es nochmal, der Unbekannten und der Bekannten und auch unserer Verdienste, dass er also ihnen damit diese Reinigung verkürze und sie in den Himmel aufnehme. Ich hoffe, ich konnte die Sache ein bisschen klarer machen über die Verstorbenen und ich möchte euch wirklich darum bitten, für die Verstorbenen zu beten. Nicht nur Anfang November, nicht nur, wo es jetzt große Ablässe zu gewinnen gibt, sondern am besten jeden Tag. Die Kirche tut das tatsächlich. Sie betet in jeder heiligen Messe für die Verstorbenen, weil sie sich bewusst ist, dass sie noch auf dem Weg sind, großenteils. Für die Spezialisten unter euch, die sich jetzt wieder beklagen werden, dass er alles katholischer Wirrwarr, es gibt durchaus biblische Grundlagen für die katholische Lehre, die unfehlbar und vollkommen ist. Nämlich einmal lesen wir im Buch der Makkabäer, dass also dort für die Soldaten Opfer gebracht wurden, also Almosen gegeben wurden, nach einer Schlacht, nämlich für die gefallenen Soldaten, bei denen also Amulette gefunden worden sind. Das heißt also heidnischer Götzendienst betrieben worden war. Und um ihnen doch noch das ewige Leben zu ermöglichen, war sogar im Alten Bund schon klar, wir müssen etwas für sie tun. Das Zweite ist, Jesus sagt einmal, spricht immer von einer bestimmten Art Sünde, die nicht vergeben wird, weder in dieser Welt noch in der zukünftigen. Das heißt im Umkehrschluss, es werden sehr wohl noch Sünden vergeben. Und es heißt eben, dass die Seelen wie durch Feuer hindurch zu Gott gelangen. Das nur so am Rande. Ihr könnt euch gerne aufregen, wenn ihr damit nichts anfangen könnt. Es ändert nichts an der Tatsache, dass es so ist. Und ich bitte euch wirklich innig für die Verstorbenen zu beten, an den eigenen Tod zu denken, der ganz sicherlich kommt. Und auch generell überhaupt die Sakramente zu empfangen. Auch den vollkommenen Ablass hier und da mal für sich selber zu gewinnen, damit man also, wenn ein unvorhergesehener Tod uns ereilt, was ja jederzeit möglich ist, dass wir dann also ohne große Umwege und große Leiden zum Herrgott gelangen. Denn Gott ist nicht nur gerecht, er ist vor allem auch barmherzig. Aber er ist beides, er ist gerecht und barmherzig. Es ist eben nicht alles wurscht, es hat alles einen Wert oder eben einen, sagen wir, Unwert. Und deshalb beten wir in besonderer Weise für die Verstorbenen. Herr, gib allen Verstorbenen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. Bis zum nächsten Mal.